Deutschlandfunk Börse.
Wie ernst Anlegerinnen und Anleger die Lage in Nahost nehmen, haben wir an den deutlichen Kursbewegungen in den vergangenen Wochen gesehen. Frage an unsere Börsenreporterin Bianca von der Au in Frankfurt am Main. Wie reagieren die Anleger heute?
Ja, sie gehen wieder ein bisschen mehr ins Risiko und kaufen Aktien. Der DAX steigt schon seit Handelsbeginn deutlich im Plus. Aktuell liegt er bei 23.682 Punkten, ein Plus von 1,8%. Ganz klar die Erleichterung über die Entwicklung im Nahen Osten. Im Gegenzug fällt der Ölpreis auf unter 70 Dollar das Fass. Also keine Sorge mehr vor einer Verknappung durch den Ausfall des Iran als Ölproduzenten oder noch wichtiger durch die Sperrung der Straße von Hormus.
Und was auffällt, bereits gestern waren viele Anlegerinnen und Anleger eher gelassen, obwohl da ein iranischer Angriff auf die USA ja noch ausstand.
Ja, gestern keine Spur von Panik am Aktienmarkt, auch beim Ölpreis nicht. Man könnte meinen, die Märkte haben schon vorausgesehen, dass die Lage nicht eskalieren wird. Sind die Märkte also schlauer als der Rest der Welt? Und wer sind eigentlich die Märkte? Sören Hettler, Anlagestratege bei der DZ-Bank. Warum sind die Märkte gestern so ruhig geblieben?
Ja, man hat gestern ganz früh noch eine kurze Reaktion in Richtung Panik gesehen, ja, aber das hat nicht lange angehalten, weil man gesehen hat, okay, die Vorwarnung von Seiten des Irans war da in Richtung USA. Insofern eine Möglichkeit, nach diesem Angriff auf den Stützpunkt auch Gesichtswahn für beide Seiten da rauszukommen. Und das ist im Prinzip das, was gespielt wird, nämlich dass man jetzt hofft, dass dieser Konflikt deeskaliert wird und sich zumindest mal wieder Ruhe anstellt.
Und das konnte man gestern schon am Aktien- und auch am Ölmarkt ablesen. An einem Tag wie gestern, an dem die Kurse sehr moderat reagiert haben auf erschreckende Nachrichten vom Wochenende. Wer steckt da eigentlich hinter? Wer trifft die Entscheidung zu kaufen, zu verkaufen? Wer also sind die Marktteilnehmer, die so mächtig sind, die Kurse kurzfristig zu beeinflussen?
Ja, man spricht immer gern von dem Markt, aber wenn man genau hinguckt, dann hat man da ganz verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Reaktionsmustern, auch mit unterschiedlichen Anlagehorizonten. Gerade beim kurzfristigen Horizont, da hat man beispielsweise Algo-Trader, also computergestützte Händler. Man hat aber auch Händler in Geschäftsbanken, in Investmentbanken, die vor Bloomberg-Monitoren sitzen mit 6 Monitoren vor sich. Und wir haben natürlich auch so taktische Händler, die eher aus dem Hedgefonds-Bereich beispielsweise kommen, die sehr, sehr schnell reagieren, also binnen weniger Sekunden oder zumindest weniger Stunden. Auf der anderen Seite haben wir langfristig orientierte Investoren. Das sind Investmentfonds, das sind Vermögensverwalter, das können aber auch Pensionsfonds, Staatsfonds sein, die wirklich einen sehr langfristigen Horizont haben, entsprechend auch nur dann reagieren, wenn sich wirklich etwas an den Rahmenbedingungen ändert. Also Konjunktur, Geldpolitik, Leitzinsen, Inflationsrate. Wenn sich hier was tut, dann werden die aktiv. Und das war in den letzten Tagen nicht der Fall und damit auch der Grund, warum sich nicht viel getan hat.
Das heißt, diese langfristigen Investoren, die großen Pensionsfonds, die ja wirklich viele hunderte Milliarden von erspartem Geld von Menschen auch bewegen können, die sind ruhig geblieben. Was treibt die denn so? Welcher Anlagehorizont, sag ich mal?
Ja, da geht es schon um mehrere Jahre, wenn nicht sogar 10, 20 Jahre, weil die eben gucken müssen, wie sie langfristig ihre Verbindlichkeiten dann auch auszahlen können. Was hier wichtig ist, ist wirklich die Frage, ob so ein politisches Ereignis dann dazu führt, dass sich die ökonomischen Perspektiven, also der wirtschaftliche Ausblick verändert. Das haben wir hier nicht gesehen, weil der Ölpreis zwar ein bisschen angestiegen ist, aber immer noch auf niedrigem Niveau blieb und eben die Sorge, dass die Straße von Hormuz geschlossen wird, damit wirklich auch größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kommen, sehr bekannt.
Das heißt, man sagt ja auch immer so schön, die Börse schaut im Prinzip ein halbes Jahr voraus, schaut über solche kurzfristigen Entwicklungen hinweg. Bei der Corona-Krise sah es anders aus. Da gab es hier eine Woche, wo der DAX zeitweise jeden Tag bis zu 10% gefallen ist. Also was muss denn passieren, dass der Markt so panisch reagiert?
Ja, da kamen ein paar Sachen zusammen. Also zum einen die Unsicherheit, ein Ereignis, das man so nicht kannte. Dann noch gepaart mit einer gewissen Portion Panik und vor allem mangelnde Liquidität. Also es konnte an den Märkten nicht mehr wirklich gehandelt werden. Das war im Prinzip das große Problem. Also Verunsicherung, Vertrauensverlust, der reingekommen ist, weil man ein Ereignis hatte, bei dem man befürchten müsste, dass man langfristig wirklich Stillstand hat von der Weltwirtschaft. Und das ist eine Situation, die man so nicht kennt. Insofern hier auch nachvollziehbar, dass die Kurse sehr stark nach unten gingen. Im Prinzip muss man aber auch hier sagen, es gab immer wieder Krisen und die Welt hat sich auch immer wieder erholt.
Und aus Ihrer Sicht sind wir da in der aktuellen Situation noch nicht, also dass wir langfristig nicht sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Sören Hettler, Anlagestratege bei der DZ-Bank.
Bianca von der Au war das in Frankfurt am Main. Wir sprechen uns gleich noch einmal, sogar sehr gleich. Vorher hören wir uns zusammen an, wie optimistisch oder pessimistisch in deutschen Unternehmen auf das Geschäft geschaut wird. Der neue IFO-Geschäftsklimaindex wurde heute veröffentlicht und er ist erneut gestiegen. Ralf Schmidbecker berichtet.
Die gegenwärtige Lage ist immer noch etwas mau. Die Industrie bekommt weiterhin nur schleppend neue Aufträge. Auch sind die deutschen Verbraucher zurückhaltend, was im Einzelhandel die Stimmung etwas trübt. Aber wenigstens hegen die rund 9.000 monatlich vom IFO-Institut befragten Firmen insgesamt die Hoffnung, dass die Geschäfte in den nächsten Monaten anziehen werden. Laut IFO-Präsident Clemens Fuest ist das insbesondere auf das Sofortprogramm der neuen Bundesregierung für die Wirtschaft zurückzuführen.
Das beinhaltet eben Entlastung für die Wirtschaft, verbesserte Abschreibungen, die Aussicht auf Steuersatzsenkung in der Zukunft, die Aussicht auf Energiepreissenkung, und bei all dem sagen die Unternehmen, also das in Kombination mit höheren Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben, das wird die Konjunktur beleben.
Insgesamt bestätige der erneut gestiegene Geschäftsklimaindex die Einschätzung der Münchner Wirtschaftsforscher, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr leicht wachsen wird, so Fuest. Aber die Zeiten bleiben unsicher. Bei den Firmen, die erst nach dem Angriff Israels auf den Iran die IFO-Umfrage ausgefüllt haben, sind die Werte bereits nicht mehr so gut. Und dann sind da ja noch die drohenden Zölle der USA.
Ralf Schmidbecker berichtete, der IFO-Geschäftsklimaindex ist also erneut gestiegen. Bianca von der Au an der Frankfurter Börse. Im Beitrag klang an, es gibt Bedenken, aber sind die meisten Sorgen verflogen?
Ja, ob US-Zölle oder die angespannte Lage im Nahen Osten, nichts konnte den IFO-Geschäftsklimaindex in diesem Jahr bisher stoppen. So wird das Ganze kommentiert. Volkswirte bewerten die jüngste Umfrage überwiegend positiv und als Zeichen für den kommenden Aufschwung in Deutschland nach dem Motto, die Lage ist schwierig, aber es wird besser. Und als Grund nennt zum Beispiel Jörg Krämer von der Commerzbank vor allem das riesige Finanzpaket der Regierung und die Zinssenkungen der EZB.
Der deutsche Aktienindex heute relativ deutlich im Plus. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie sieht das genau bei den Einzelwerten aus?
Ja, sehr starke Kursbewegungen heute bei Heidelberg Materials und Siemens Energy im DAX, um plus 6,7 bzw. 5,8% gestiegen. Alles, was von dem Infrastrukturpaket des Bundes profitiert, steigt im Moment, so kann man meinen. Im MDAX sind es die Reiseveranstalter TUI und die Lufthansa, die sind ganz vorne. Die Entspannung der Lage im Nahen Osten, die ist auch für die Urlaubsbranche gut.
Wer uns häufiger zuhört, der kennt in der Tendenz vielleicht die folgende Aussage. Es ist nämlich nicht ganz neu, dass, wenn ich das grob zusammenfassen darf, die Reichen immer reicher werden. Laut einer neuen Studie ist die Zahl der Superreichen in Deutschland gestiegen und wer in Deutschland superreich ist, ist offenbar noch reicher geworden.
Ja, aber wer ist eigentlich superreich? Da sagt die Boston Consulting Group, das sind Menschen, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar besitzen. Und die sind im vergangenen Jahr noch reicher und noch zahlreicher geworden, dank des US-Börsenbooms. Die meisten Superreichen leben übrigens in den USA, 33.000 Stück an der Zahl. China liegt auf Platz 2, dort leben immerhin noch 9.200 Superreiche. Und Deutschland auf Platz 3 mit 3.900 superreichen Multimillionären. Tja, und die Nachricht, die ein bisschen nachdenklich macht, Superreiche werden immer reicher. Laut Boston Consulting Group liegt es daran, dass sie ihr Vermögen auf risikoreichere Anlageklassen verteilen können. Die können zwar auch mal schief gehen, aber werfen eben auch höhere Rendite ab. Tja, und Normalverdiener und weniger Vermögende, gerade auch hier in Deutschland, die lassen ihr Geld eben immer noch gerne auf dem Spar- oder Girokonto liegen, wo es eben kaum Rendite abwirft.
Und wir schauen zum Schluss, ob superreich oder nicht, noch auf diese drei Werte, den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro ist wieder etwas fester, zeitweise sogar fast bei einem Dollar 60. Die Umlaufrendite unverändert zum Vortag bei 2,43%. Und Gold kostet 3.325 Dollar die Feinunze, ein Minus von 1,3%.